SWR aktuell, Infodate am Morgen.
Wieder Unwetter mit Starkregen und Hagel. Dieses Mal in Oberbayern und Berlin. Es gibt vor allem vollgelaufene Keller. Die Ausmaße scheinen also nicht so katastrophal zu sein wie zuletzt in Rheinland-Pfalz. Wie im Ahrtal das Aufräumen weitergeht, das hören Sie am Ende des Infodates. Ich bin Astrid Maisol. Guten Morgen. Ja, da ist sie wieder, die unvermeidliche Diskussion über Vorteile für Geimpfte. Kanzleramtschef Helge Braun hat sie losgetreten. Kino, Stadion, Restaurant, sagt er, das könne alles, wenn nötig, nur noch für Corona-Geimpfte möglich sein. Er rechnet nämlich damit, dass die Infektionszahlen bis zur Bundestagswahl weiter steigen. Und er will offenbar bis dahin diese Diskussion geführt haben. Anders Kanzlerkandidat und CDU-Parteikollege Armin Laschet.
Ich halte nichts von Impfpflicht und halte auch nichts davon, auf Menschen indirekt Druck zu machen. Wenn wir dann im Herbst sehen, die Impfquote ist immer noch viel zu niedrig, finde ich, muss man dann weiter nachdenken, aber nicht jetzt.
Spannend zu sehen, wann nun also genau entschieden wird, wie Geimpfte und Ungeimpfte behandelt werden. Zustimmung für den Vorschlag von Helge Braun gibt es dagegen unter anderem vom Grünen-Chef Robert Habeck und dem SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach, ebenso vom Vorsitzenden des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery. Seit Monaten tobt an der politischen Spitze Tunesiens ein Machtkampf. Und jetzt hat Präsident Said den Regierungschef entlassen. Er will die Macht mit einem neuen Premierminister übernehmen. Said beteuert, dass er sich im geltenden Rahmen der Verfassung bewegt. Doch Kritiker sprechen von einem Putsch. Unser Korrespondent für Tunesien, Stefan Ehlert, schätzt die Lage ein.
Von Putsch würde ich nicht direkt sprechen, denn Said war ja schon an der Macht. Eher von Machtkonzentration im Präsidialamt. Die Frage ist, für wie lange und was macht er mit dieser Macht? Ungefährlich ist die Situation auf jeden Fall nicht, je nachdem vor allem, wie die Islamisten agieren. Aber Tunesien hat ohne seine Partner in Europa kaum Entwicklungschancen. Eine Rückkehr zu Zeiten der Diktatur wie unter Ben Ali, der ja 2011 gestürzt wurde, das halte ich jedenfalls im Moment für schwer vorstellbar.
Die Olympischen Spiele in SWR aktuell.
Da gab es viele schöne Momente am Wochenende und auf die schönsten wollen wir jetzt noch mal gucken. Deutschland hat nämlich die ersten Medaillen auf dem Konto. Zweimal Bronze, einmal im Wasserspringen und einmal bei den Bogenschützinnen. Große Erleichterung also, der Druck ist da schon mal raus. Die Siegerinnen müssen sich wegen Corona zwar selbst die Medaille um den Hals legen, aber feierlich klingen, das kann Olympia.
Medaille de Bronze. Allemagne, Bronze Medalists, Germany,
Goldmedalisten, Deutsch.
Lena Henschel und Tina Punzel waren mit ihrem Sprung vom 3-Meter-Brett erfolgreich und dann klangen sie am Ende doch ein bisschen überrascht darüber.
Und dann habe ich echt an die Anzeigetafel geguckt und dachte mir so, krass, ich glaube, wir sind Dritter. Und als es, ja, dann als ich es wirklich erkennen konnte, es war einfach unbeschreiblich schön.
Jetzt wird gefeiert.
Anschließend gab es dann gleich noch den Erfolg im Bogenschießen. Und spannender hätte es da nicht sein können, weil es nur eine Option auf eine Medaille noch gab. So hat unsere Sportreporterin den entscheidenden Schuss geschildert.
Lisa Unruh braucht eine 10. Eine 10 und dann ist die Bronzemedaille sicher für das deutsche Team. Und das ist die 10. Das ist die 10 und jetzt fallen sie sich in die Arme und hüpfen auf und ab. Bronze für die deutschen Bogenschützinnen Lisa Unruh mit einem Wahnsinnsschuss mitten in die Mitte der Scheibe. Die ist nur so groß wie eine CD und da trifft sie rein.
Überhaupt ist Auf- und Abhüpfen jetzt wohl das neue Freuen, denn Umarmungen, Hände schütteln, das ist bei der Olympischen Zeremonie verboten. Heute am frühen Morgen dann 400 Meter Schwimmen Freistil. Isabel Gose war ja mit deutscher Rekordzeit ins Finale eingezogen. Ihr 6. Platz am Ende trotzdem ein sehr achtbarer Erfolg. Siegerin wurde überraschend die Australierin Ariane Titmus.
SWR aktuell, das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Unbeständiges Sommerwetter gibt's in dieser Woche. Heute mit Sonne und Wolken, stellenweise Schauer und Gewitter. 20 bis 26 Grad, am Vormittag zunächst meist trocken, später dann auch öfters nass.
SWR aktuell Service.
Den Sommerurlaub planen ist und bleibt eine Herausforderung in diesem Jahr. Gut also, wenn man sich mit ein paar Dingen beschäftigen kann, die auf jeden Fall funktionieren. Lesen zum Beispiel. Welche Bücher sich gut im Schwimmbad, am Strand oder auf der Couch machen, das habe ich SWR-Literaturkritiker Carsten Otte gefragt. Sie haben uns 3 Bücher für den Sommer mitgebracht. Wie dick sind die denn und für wen könnten die ganz grob was sein?
Dave, der erste Roman, den ich empfehlen kann, von Raffaela Edelbauer, einer jungen österreichischen Autorin, der ist schon fast 450 Seiten lang und es ist ein Science-Fiction-Thriller. Wir haben den neuen Roman von Judith Herrmann dabei, er heißt Daheim, ist deutlich schmaler, aber von der Welt her ist er, sagen wir mal, üppig gestaltet und ich finde, das ist das ideale Strandbuch. Und hinten raus eine Groteske von Ferdinand Schmalz. Mein Lieblingstier heißt Winter. So um die 250 Seiten lang ist das Buch. Wir werden leicht darüber sprechen. Es geht um Regulasch, aber das Ganze findet dann auch noch im Sommer statt. Total skurril.
Okay, wir werden schon hungrig. Fangen wir an mit Raffaela Edelbauer und Dave. Das ist jetzt persönlich auch das Buch, wo ich wohl als erstes zugreifen würde, weil es mich vom Thema her ja ein bisschen an George Orwells 1984 erinnert. Es geht ja wohl um eine künstliche Intelligenz. Dave, ein Megacomputer, der die Kontrolle übernommen hat, aber natürlich ist diese Maschine nicht perfekt. Inwiefern, sagen Sie, ist das ein Buch, das man tatsächlich lesen sollte?
Weil dieser Roman alle die Geschichten, die wir schon kennen, in eins fasst und tatsächlich etwas Neues bietet. Es geht um die erste wirklich künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, die wirklich eine ist. Und das Ganze findet statt in einem riesigen Laboratorium, in dem alle Menschen wohnen. Es handelt sich um eine Dystopie, sagen wir Literaturkritiker, einen Endzeit-Thriller. Mich hat das so beeindruckt, weil der Roman nicht nur so ernst erzählt ist, sondern wahnsinnig komisch. Zum Beispiel ist in diesem Labor der Veganismus Pflicht. 2-mal wöchentlich, so heißt es da, gibt es eine ausgeteilte Realmahlzeit. Ansonsten gibt es nämlich einen synthetischen Kartbrei und ich weiß eins, in diesem Laboratorium möchte ich nie leben.
Okay, etwas Düsteres für den Einstieg. Das nächste Buch, Judith Herrmann, Daheim. Das wirkt für mich schon mal jetzt ganz, ganz anders. Der Roman scheint ja was sehr Gefühlvolles irgendwie zu sein. Was ist das jetzt für eine Geschichte, die da erzählt wird? Die scheint nicht ganz geradlinig zu sein.
Das kann man wohl sagen. Es beginnt mit einem Rückblick auf eine entscheidende Situation. Der Ich-Erzähler, die vor 30 Jahren in einem kleinen Provinzstädtchen mitten auf der Straße angesprochen wird von einem Zauberer, ob sie nicht als Assistentin mit ihm auf eine Kreuzfahrt gehen wolle. Und tatsächlich lädt der Mann sie ein, nach Hause zu kommen und Probe zu sitzen in einer dieser Kisten, die dann symbolisch zersägt werden. Und diese Zauberkiste wird im Grunde genommen zum Symbol für ihr ganzes Leben. Man könnte so sagen, sie versucht immer wieder mal aus so einer Kiste, in die sie dann gerät, rauszugehen. Die Erzählerin geht nämlich an die deutsche Nordseeküste und beginnt ein neues Leben in einer ländlichen Welt und lernt da wahnsinnig skurrile Leute kennen, wie zum Beispiel den Schweinebauern Arild. Und der lädt sie dann auch irgendwie ein. Da gibt es dann Tiefkühlschnitzel und verkochte Kartoffeln. An einer Stelle heißt es über diesen Schweinebauern Arild, er hatte eine Taschenlampe dabei und einen Vorschlaghammer. Ich fand ihn unwiderstehlich. Ich musste da echt auflachen.
Und es kam auch schon wieder Essen drin vor. Jetzt kommen wir zum versprochenen Regulasch. Ferdinand Schmalz. Ja. Mein Lieblingstier heißt Winter.
Das verbindet alle 3 Bücher. Genau.
Ja.
Genau. Das ist natürlich vom Titel her das Lustigste, würde ich mal sagen.
Ja.
Da gibt es einen Menschen, der gefrorenes Regulasch ausfährt. Und zwar immer an einen Kunden, der alle 2 Wochen, man muss sich das mal vorstellen, alle 2 Wochen gefrorenes Regulasch haben möchte. Und plötzlich verschwindet dieser Kunde. Und der Eismann, der Lieferant, macht sich auf die Suche und gerät dann in einem Wiener Hitzesommer. Es ist wirklich, überall wird geschwitzt in diesem Roman, auch wenn es gefrorenes Regulasch gibt an jeder Ecke. Und der Roman einen Wintertitel trägt. Das ist alles nur Witz und Simulation. Das Ganze ist ein Sommerroman. Ferdinand Schmalz ist wirklich ein Geheimtipp. Noch ein Debütroman, könnte man sagen, aber schon bald, ich bin mir ganz sicher, ein Megaseller.
Die Lesetipps für den Sommer von Carsten Otte.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
In den Hochwasserregionen in Rheinland-Pfalz gehen heute die Aufräumarbeiten weiter. An der A wird schon seit gestern tonnenweise Müll abtransportiert und dafür müssen die Straßen frei bleiben. Die zuständige Behörde hat deshalb bis heute einschließlich den Individualverkehr untersagt, also jede Person, die da so einfach privat rein möchte. Auf der A61 müssen Autofahrer mit Behinderungen rechnen. Und natürlich geht es auch in Berlin heute weiter ums Hochwasser.
Hauptsache Hauptstadt.
Zunächst waren Politiker und Politikerinnen ja auch in den Hochwassergebieten, um sich selbst einen Eindruck von der Katastrophe zu machen. Auffallend war dabei aber doch die überwiegend politische Zurückhaltung. Erst helfen, dann reden über die Konsequenzen, hieß es. Zwar gab es jetzt schon die ersten politischen Debatten, etwa über Aufgabenverteilung im Katastrophenschutz von Bund und Ländern, aber parteipolitisch waren alle bisher relativ still. Damit dürfte es nun vorbei sein, meint SWR-Hauptstadtkorrespondent Uwe Lüb.
Jetzt wird's politisch. Immerhin erst gut zwei Wochen nach der Hochwasserkatastrophe mit einem furchtbaren Schwerpunkt in Rheinland-Pfalz. Dabei haben wir schon gewartet auf die umweltpolitische Wolte der CDU, so wie damals bei der Atomkraft nach Fukushima. Und darauf, dass die Grünen den anderen gefühlt eine lange Nase zeigen und mit leicht triumphierendem Unterton sagen, wir haben es ja schon immer gewusst. Nein, so kam es nicht und das ist gut so angemessen. Doch ebenso tut die politische Aufarbeitung Not. Heute geht's damit endgültig los mit einer Sondersitzung des Bundestagsinnenausschusses, also erstmal Schluss mit Sommerpause, zumindest für einige Abgeordnete. Laut Einladung geht es um die Warn- und Alarmierungsverfahren und Schlussfolgerungen daraus. Nachmittags machen dann die Grünen ihren Aufschlag. Kanzlerkandidatin Baerbock spricht über Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Was auch immer der Tag an neuen Erkenntnissen bringen wird, das Hochwasser und seine Folgen sind in der Bundespolitik angekommen. Und damit auch im Wahlkampf. Uwe Lüb, Berlin.
Auch an einer anderen Front wird das Thema Klimawandel weiter bearbeitet. Der Weltklimarat bastelt nämlich ab heute an einem neuen Sachstandsbericht. Denn egal ob Hochwasser, Feuer oder Sturm, die Beweislage für den Großteil der Wissenschaft ist klar. Das hat mit der Erderwärmung zu tun und die haben wir Menschen mit zu verantworten. Was nun der Weltklimarat für ein Gremium ist und was dessen Arbeit ist, erklärt Werner Eckert aus der Umweltredaktion.
Wissenschaftler und Politiker setzen sich da zusammen, um den aktuellen Stand der Forschung in eine ganz leicht lesbare, kurze Form zu bringen. Die Langfassung, die besteht schon, die haben die Wissenschaftler in den letzten Jahren angelegt. Wo stehen wir beim Klimawandel und wo führt uns das noch hin? Das bleibt unangetastet und ist ein Standardwerk. Aber der Weltklimarat ist eine zwischenstaatliche Organisation, 1988 von der Politik gegründet, von fast 200 Staaten dieser Welt, um Politikberatung zu leisten. Und deshalb muss aus diesem riesen wissenschaftlichen Band jetzt eine handhabbare Fassung für die Politiker gemacht werden.
Handel, Hacking, Menschenrecht und Territorialansprüche. Die Liste belastender Themen für das Verhältnis zwischen den USA und China ist lang. Mit der stellvertretenden amerikanischen Außenministerin Sherman reist heute das bislang ranghöchste Mitglied der Regierung Biden nach China. Und bei den Olympischen Spielen in Tokio wird heute im Tischtennis das erste Gold vergeben. Alles andere als ein chinesischer Sieg wäre da doch eine Sensation. Die WM-Dritten, die Deutschen, Patrick Franziska und Petrissa Solja sind gestern im Viertelfinale ausgeschieden.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.